Darf ich dir übrigens mal was sagen?
Ja.
Du musst immer erst warten, bis hier oben Aufzeichnung und Transkription erscheint.
Ja?
Weil die letzten Podcasts, da hört man immer nicht mehr deine Begrüßung.
Ja, okay, dann ist ja egal, das schreibst du jetzt vorne weg.
Okay. Ich hätte erzählt.
Ja.
Ja, hallo, ihr Helden des Abwassers da draußen. Der Abwasserhelden. Daniel, ich bin raus. Irgendwie habe ich den Start ein bisschen versaut. Wie geht's bei dir heute?
Gut.
Gut. Das ist ja die erste Podcast-Aufzeichnung nach der IFA, die ich jetzt mache. Ne? Wie, bei dir glaube ich auch, oder?
Ich glaube, wir hatten schon einen Dennis, die Folge hatten wir schon gemacht über den optimalen, Löschwasserbehälter.
Hydranten. Ja, genau, stimmt. Ja. Ja, stimmt, hast recht. Aber für mich ist das die erste Folge nach der IFAD. Und wie fandest du eigentlich so ein Recap von der IFAD jetzt? Bist du jetzt wieder richtig motiviert und startest du durch oder bist du noch erschöpft?
Ey, weißt du, das Wichtigste ist, das ganze Bier, was man getrunken hat, die ganze Woche, jetzt wieder abzutrainieren. Ne? Ich bin jetzt voll auf einem Gesundheitstrip wieder und muss wieder was machen für persönliche Gesundheit, weil man ja wirklich dann nur sich schlecht ernährt hat die ganze Woche. Das war eigentlich so das Wichtigste. Und jetzt bin ich wieder dabei, mir ein bisschen mich besser zu ernähren und in den normalen Arbeitsalltag wieder reinzukommen. Ja, von daher.
Nimmst du eigentlich Nahrungsergänzungsmittel?
Sein Thema. Meine Frau ist voll dabei. Also meine Frau ist Life Plus Fan, wer hier auch Life Plus von euch kennt, da gibt es ja noch tausend andere Firmen, die das machen und so. Und ich nehme das Zeug nicht, außer die Gummibärchen. Die esse ich.
Sind das so, nicht, damit du schönere Haare bekommst?
Ja, ich sehe schon so geil genug aus, von daher. Leute, ihr wisst es. Guckt auf den Aufkleber.
Komm, okay, das kommt jetzt bei der IFA raus. Nee,
aber gut. Nahrungsergänzungsmittel ist doch ein super Thema eigentlich, ne? Das ist ja. Mal gucken, ob wir die Überleitung des Todes zu unserem Thema heute hinkriegen.
Ich habe aber noch, bevor du eine Überleitung machst, ich habe einen Aufruf von dem Max, den ich auf der IFAD getroffen habe. Und zwar, Max, meldet euch mal, das ist auch gleich in den Shownotes, Max möchte gerne ein Vorhaben aufbauen im Bereich München, für Hausanschluss und Grundleitungssanierung. Und sucht auch für ein Research-Projekt, was er hat, 15 erfahrene Profis aus der Region, die ihre Sicht auf den Markt teilen. Also ihr könnt mit Max, ist ein Link drin, da klickt ihr einfach rauf und meldet euch an. Da können 15 Leute 30 Minuten Videocall machen und kriegen auch eine Aufwandsentschädigung dafür, ja. Und es ist sogar eine gute Aufwandsentschädigung, aber lasst euch überraschen. Also meldet euch mal an da und dann teilt ihr mal eure Einschätzung mit, so für Kanalsanierung und Grundleitungssanierung. Also geht da mal rein, das war ein ganz interessantes Gespräch. Ja, wir hatten ja unseren Abwassertalk Stand auf der IFAD, hat natürlich auch viele Quereinsteiger fasziniert, die so reinkommen in die Branche und sehen, ey, was mache ich eigentlich im Abwasserbereich alles und was für geile Themen gibt es, ne? Deswegen fand ich das ganz interessant, Tatsache. So ein Gespräch hatte ich Tatsache noch nie.
Kriegen wir da auch eine Aufwandsentschädigung, hier muss ich mich auch noch anmelden.
Melde dich mal an. Du könntest eine der Ersten sein.
Ja, okay. Ja, ich schau dann mal in die Shownotes hinterher, wenn der Podcast veröffentlicht bis jetzt.
Natürlich.
Aber jetzt gucken wir mal, ob wir die Überleitung des Todes zu unserem Thema heute noch hinkriegen. Du hast mich ja nach Nahrungsergänzungsmitteln gefragt. Und das sind ja, ich weiß ja halt mal nicht, was da alles drin ist. Deswegen habe ich immer Schiss, das alles zu ändern. Und da geht es ja darum, was davon nimmt der Körper überhaupt auf und was scheiden wir wieder aus und was geht dann über unser Abwasser zur Kläranlage und dann irgendwann ins Gewässer. Ja, ich weiß nicht, war das so der Übergang?
Doch, Spurenstoffe, ne? Also vielleicht gehen Spurenstoffe aus deinem Körper, die nicht dein Körper letztendlich aufnehmen und geht auch vielleicht durch die Kläranlage durch oder wird halt abgeschlagen, ne? Ja. Und das ist natürlich ein interessantes Thema. Und deswegen haben wir wen mit dabei? Ulrike, stell dich mal vor. Wer bist du, bekommst du her und was machst du?
Also ich bin Ulrike Fuchs, ich gehöre zum Büro Aaland, Ingenieurin und Ökologin für Wasser und Umwelt, mit Wasser und Umwelt. Und bin Biologin und arbeite überwiegend in Fließgewässern, zum anderen auch unterhalb von Kläranlagen und schaue da, wie ist da die Gewässergüte, können die Kleintiere dann leben, gute Indikatoren sind für die Gewässergüte, besser als die Chemie. Und hier und da sieht es schlechter aus, wobei unsere Kläranlagen eigentlich im Großen und Ganzen alle sehr gut arbeiten. Nur diese eben Spurenstoffe, die bekommt eine normale Kläranlage nicht raus. Die kriegt man nur raus, wenn man eben diese vierte Reinigungsstufe baut, was die größeren Kläranlagen inzwischen fast alle gebaut haben. Bei den Nahrungsergänzungsmitteln bin ich nicht ganz sicher. Ich glaube, die werden wahrscheinlich sogar überwiegend vom Körper aufgenommen. weil sie ja eigentlich überwiegend Vitamine sind, Hyaluronsäuren und ähnliches, das eigentlich der Körper auch produzieren würde und aufnehmen würde. Eigentlich auch Sachen, die sicherlich in der Natur abgebaut werden, im Gegensatz zu den ganzen Medikamenten und sonstigen Sachen, die eben Süßstoffe, also künstliche Stoffe, die künstlich hergestellt wurden, die können eben nicht so gut abgebaut werden.
Was ist jetzt, wo du es gerade sagst, Ulrike, ne? Also ihr wisst alle, es geht heute um Gewässerökologie. Deswegen haben wir uns die Ulrike mal eingeladen. Das ist schon immer mal so ein Thema. Gewässerökologisches Gutachten, habe ich schon so oft gehört. Wir wollen uns heute mal ein bisschen informieren darüber. Aber wo du das gerade sagst, ich habe hier eine Cola Zero. Da ist Süßstoff drin. Geht der durch ins Gewässer? Oder holen unsere Kläranlagen das raus?
Nein. Das ist einer der Indikatoren, um zu sehen, wie gut die Spurenstoffelimination arbeitet. Also die Kläranlage holt das nicht raus, ist ein künstlicher Stoff. Und abgesehen davon natürlich ungesund. Wird ja gerne in der Schweinemast eingesetzt. Süßstoffe, damit die, ja. Es hat jetzt nichts mit der Gewässerökologie zu tun. Aber unser Körper ist konservativ. Er bekommt was Süßes zu essen. Er denkt, okay, Zucker kommt gleich ins Blut. Muss ich Insulinproduktion starten? Muss ich Insulin rauslassen? Insulin geht jetzt ins Blut. Körper sagt, ich habe gar keinen Zucker da. Also vereinfacht ausgedrückt. Gehirn meldet zurück. Du hast Zucker im Blut. Nee, du hast zu viel Insulin im Blut. Du hast keinen Zucker im Blut. Ist was.
Also ist eigentlich nicht gut. Das war jetzt etwas schnell, ist schnell ganz schlecht, wenn man hinterher Zucker essen will, ja?
Ja, also im Prinzip ist das genau das Problem, dass man eigentlich dadurch erst recht Hunger bekommt. Also wie gesagt, es wird seit Jahrzehnten in der Schweinemast eingesetzt, haben wir schon im Biologieunterricht vor 40 Jahren gelernt, wird in der Schweinemast eingesetzt, damit die mehr fressen. Und damit ist es natürlich Quatsch. Und lieber, also ich persönlich trinke lieber ein Glas Cola ab und zu, alle 6 Wochen mal. Und ansonsten von mir aus auch mal ein Bier, ein gesundes, aber ein kleines.
Ja, genau, die viel wichtigere Frage ist, ne? Um mal den Zusammenhang nochmal wieder zur IFAD herzustellen, geht irgendwas vom Bier noch durch ins Gewässer?
Genau.
Oder können wir beruhigt Bier trinken?
Mit Bayern, ne? Genau, in München. Genau.
Ja, wir hatten ja extra Bier auf der IFAD und das war auch gut. Das war auch kleines Bier, aber ich habe nicht nur eins davon getrunken. Von daher, es war auch dann ein bisschen das Problem. Ja, okay, also das ist ja schon mal interessant zu wissen, dass ich mich eigentlich mäste mit meiner Cola. Okay, dann muss ich das doch nochmal umstellen. Okay.
Aber haben wir gleich jetzt, ich habe gleich eine fachliche Frage, ne? Weil ja dein Herzblut ja dann an dem Gewässer hängt. Und wie siehst du jetzt die Kahl- und die Wasserrahmenrichtlinie, die, ich sag mal, die jetzt aktuell wieder diskutiert wird, oder Kahl, was da auch in aller Munde auf jeder Tagung ist? Hast du dazu schon gleich so eine Impression vor uns, wie du das findest und was du kritisch oder positiv siehst?
So kahl im Moment noch nicht. Klar, das zur Verbesserung der Gewässer beitragen. Wasserrahmenrichtlinie muss weiter, also diese Untersuchungen dazu müssen weitergeführt werden, weil unsere Wasserkörper ja alle noch, die wenigsten Wasserkörper wirklich einen guten Zustand aufweisen. Da müssen weiterhin Untersuchungen laufen und natürlich weitere, bezüglich kahl, die weitere Reduktion der eingeleiteten Stoffe ist natürlich wichtig, ne? Oder weiterhin wichtig. Ne? Wobei so aus unserer Sicht eben diese nicht nur die Kläranlagen, sondern vor allem diese Mischwassereinleitungen oft die größeren Probleme verursachen in den Gewässern. Aber die Kläranlagen ja eigentlich das, was wir können, gut machen.
Jetzt ist ja unser Thema, wir reden ja viel über Abwasser. Und Abwasser ist ja das, was quasi dann in die Kläranlage reinfließt und aus der Kläranlage auch wieder raus, ist ja auch Abwasser am Ende. Und ich habe jetzt, wir sind ja Experten jetzt für Betrieb von Kanälen und Kläranlagen, also Daniel und ich. Und ich habe jetzt ganz oft schon auf Kläranlagen gehört, dass die, wenn die irgendwas umbauen oder ausbauen und so weiter, dann müssen die immer ein gewässerökologisches Gutachten machen. Sag uns doch mal, was das
hier ist. Hier oben heißt das sogar Fachbeitrag bei uns. Bei uns heißt das hier Fachbeitrag, glaube ich.
Oder Fachbeitrag, ja, aber ich kenne das unter, ist das das Gleiche oder ist das wieder was anderes, Ulrike?
Es gibt zwei Sachen. Es gibt den Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie. Okay. Der ist, der stellt dar, also der betrachtet die Maßnahme, die gemacht wird, und schaut, inwieweit die Maßnahme den ökologischen Zustand des Wasserkörpers beeinflussen kann. Negativ oder positiv. Also der Sinn des Fachbeitrags aus Rahmen ist zu zeigen, die Maßnahme, die gemacht wird, wirkt sich eben nicht negativ auf den Wasserkörper auf, sondern also zum Beispiel auch eher positiv, okay. Das darzustellen. Ne? viele Sachen auch logisch angesehen, wenn ich eine vierte Reitingstufe baue, ist es klar, dass sich das positiv auswirken wird und trotzdem wird oft dieser Fachbeitrag aus der Rahmenrichtlinie gefordert. Die gewässerökologische Untersuchung ist, dass ich tatsächlich, also dieser Fachbeitrag aus der Rahmenrichtlinie kann auf Grundlage vorhandener Daten auch erstellt werden. Das gewässerökologische Gutachten ist in der Regel so, dass ich eben rausgehe ins Gewässer und schaue, wie ist die Lebensgemeinschaft dort aufgestellt im Gewässer. Primär sind es die Kleintiere, die Kleinlebewesen, die am Gewässergrund leben. Früher hat man die als sogenannte Fischnährtiere bezeichnet, weil die eben Nahrungsgrundlage sind für die ganze Fische, die im Gewässer leben sollten. Das wird eben dann zum Beispiel bei einer Kläranlage, bei einem neuen wasserrechtlichen Erlaubnis der Erteilung einer Kläranlage oberhalb und unterhalb im Gewässer untersucht, um zu gucken, wie wirkt sich das bislang schon aus und was kann sich durch ähnliche Baumaßnahmen verbessern. Also wenn eine Kläranlage oder auch andere Abwassereinleitungen brauchen ja alle paar Jahre neue wasserrechtliche Erlaubnis. Und selbst wenn man nichts ändert für die neue wasserrechtliche Erlaubnis, untersucht man dann und schaut, wie arbeitet momentan dieses Bauwerk und wie wirkt sich bislang schon aus und sind Verbesserungsmaßnahmen notwendig oder wirkt sich eben im Gewässer kaum aus und man kann es deshalb dann in der Erlaubnis weiterhin betreiben wie bisher.
Das ist ja dann eine Emissionsbetrachtung, oder? Emissionsbetrachtung, oder?
Emissionsseitig, genau. Die Ingenieure machen das eben emissionsseitig, berechnen ihren generalen Wässerungsplan, was eben eingeleitet werden kann und darf. Und wir gucken emissionsseitig im Gewässer, wie wirkt sich's aus oder wie könnte sich's auswirken, wenn es eben noch nicht gebaut ist.
Und, genau, man muss beides zusammenbringen, oder? Dann muss beides passen. Genau. Also Emission ist ja das, worauf man dann, also wie gut die Reinigungsleistung ist. Und dann muss man prüfen, was diese Reinigungsleistung auf das Gewässer dann wirkt, oder? Dann muss man vielleicht nochmal nachschärfen, oder? Kann das sein, dass ein gewässerökologisches Gutachten nochmal die Emissionsplanung über den Haufen wirft nachher? Kommt das vor?
Am besten ist, man arbeitet von Anfang an parallel. Dann muss man nichts über den Haufen werfen. Ansonsten kann natürlich sein, dass am Ende was rauskommt, dass man sagt, zum Beispiel dieses oder jenes Bauwerk wirkt sich so eklatant aufs Gewässer auf, da muss man was anderes machen. Der Sinn eigentlich ist seit 2015 ein Leitfaden, den wir in Baden-Württemberg haben, zumindest Baden-Württemberg, dass man da mit den Ingenieurbüros schon versucht, parallel zu arbeiten und von Anfang an in Kontakt ist. Und im Idealfall ist es so, wir sitzen am Ende da und ich sag, das Bauwerk XY wirkt sich negativ aufs Gewässer auf, da muss was gemacht werden. Und dann sitzt der Ingenieur nebendran und sagt, ja, genau, das habe ich bei meiner Schmutzfaktorberechnung oder bei meinem GEP auch bemerkt, genau dieses Bauwerk, da müssen wir was ändern oder ich kann das zusammen mit einem anderen Bauwerk zusammenfassen und dort habe ich Platz für einen Rentationsbundfilter. Und wenn das so parallel läuft, das ist ideal, passiert manchmal, dann ist auch so, dass der Bürgermeister, der dabei sitzt, vielleicht auch sagt, okay, habe ich verstanden, das können wir vielleicht auch machen. Wenn ich als Gewässerökologe sage, da muss was verbessert werden, dann wirkt das meistens nicht so effektiv, wie wenn der Abwasseringenieur dann sagt, ich halte das für notwendig. Und zusammen klappt das dann, also im Idealfall ist das Beste, dann klappt es ganz gut.
Mhm. Welche Stoffe werden dort alles betrachtet?
Also wir betrachten überwiegend die Biologie, also in erster Linie eben die Kleintiere, weil die eben gewisse Zeit im Gewässer leben müssen oder leben, also die Larven von Eintagsfliegen, Steinfliegen, Köcherfliegen, die Larven von Libellen, die leben alle im Wasser. Und je nach Qualität des Wassers gibt es unterschiedliche Arten. Und es gibt eben Larven, die leben 4-5 Jahre im Wasser, also im Mittelgebirgsbach, die großen Steinfliegenlarven, die großen Libellen, Flusslibellenlarven oder Wellenlibellenlarven, die leben mehrere Jahre im Wasser. Das heißt, wenn die da sind, ist an diesem Gewässer relativ wenig passiert. Also ich kann anhand dieser Tiere relativ viel erkennen, was war in der letzten Zeit am Gewässer, was ist da passiert. Gibt es da ständige Störungen oder ist da eben sind es vielleicht kleinere Störungen, die sich aber nicht eklatant auswirken? Und das sagt mir die Chemie natürlich nicht. Die Chemie ist immer eine Stichprobe, außer ich habe Dauermessstellen mit Dauerbeprobung, was eine teure Angelegenheit wäre. Ansonsten sind es immer nur Stichproben, die ich in Gewässer nehmen kann. Und die geben natürlich schon Anhaltspunkte, aber ich sag, die Biologie bringt mir eigentlich mehr. Neben den Kleintieren haben wir eben auch noch die Fische, die weniger auf die solche Gift- oder Spurenstoffbelastungen reagieren, aber auf Sauerstoffmangel reagieren, auf Ammoniakbelastung reagieren und auch natürlich auf strukturelle Defizite in Gewässer reagieren. Und wir haben noch die Wasserpflanzen-Aufwuchsalgen, die wiederum vor allem auf die Phosphorbelastung reagieren in Gewässer. Und wenn ich, also wie gesagt, in der Regel werden diese wirbellosen Tiere untersucht, aber wenn man alle drei untersucht, also kriegt man schon ganz gute Erkenntnisse über das Gewässer. Und die Chemie ist dann eigentlich so, ja, zur Ergänzung, in der Regel werden normalerweise die Nährstoffe, Ammonium, Stickstoff, Nitrat, Stickstoff, Nitrit, Stickstoff, Ammoniak berechnet, Phosphor untersucht, Ortophosphat, Gesamtphosphor. Und manchmal machen wir eben auch, das ist nicht immer eben auch Spurenstoffanalysen. Problem ist, dass es relativ teuer ist. Das heißt, so eine Spurenstoffanalytik mit dem grundlegenden Spektrum von Spurenstoffen empfohlen von der COMS, dass die da schon zwischen wahrscheinlich 4.500 Euro kostet, eine Analytik. Mhm. Und das ist halt, und da ist mir die, bringt mir die Biologie einfach mehr.
Mhm. Wie geht ihr davor vielleicht bei sowas? Also wenn ihr sagt, wie kann man sich den Ablauf abstellen? Ich bin jetzt im Ingenieurbüro, ich sage, ah, ist ja klar, wir brauchen wieder so ein gewässerökologisches Gutachten, sonst wird das alles über den Haufen geworfen. Das habe ich jetzt meistens schon so gehört. Wie läuft sowas dann ab? Die rufen bei euch an und dann geht ihr raus in Gummistiefeln oder wie läuft das ab?
Warthosen. Der Ingenieur hat Gummistiefel. Wir haben Warthosen, der Ingenieur hat Gummistiefel. Okay. Das ist der große Unterschied. Mhm. Ja, also das läuft ab. Normal gibt es eben auch einen Auftrag oder wir erstellen ein Angebot. Da ist es so, dass die Landratsämter unseren Wasserbehörden bei uns oft auch diesen eigentliche Aufgabe nicht selbst erstellen, was früher, als wir noch mehr Biologen in den Landratsämtern hatten, eigentlich war, dass die selbst gesagt haben, dass das muss untersucht werden. Also inzwischen ist es oft so, dass wir als ökologisches Büro eben ein Konzept erstellen und aufstellen, was wir untersuchen würden. Und damit geht dann nach Beauftragung der Auftraggeber mit uns und dem Ingenieurbüro und der unteren Wasserbehörde ins Gespräch und man bespricht das nochmal. Kommt das ein oder andere Argument dazu, die eine oder andere Probestelle wird verschoben, die man sich schon mal überlegt hat. Und dann danach gehen wir eigentlich raus und sammeln draußen unsere Tiere und nehmen halt ab und zu auch noch die Chemieproben. Beziehungsweise Wasserpflanzen, je nachdem, oder halt eine Elektrobefischung bei den Fischen. Und dann
dauert
eine Weile, bis es mit Ergebnissen, also wir, die Kleintiere, die werden zum Teil konserviert. Also sie werden draußen versucht, lebend zu sortieren, dass man möglichst viele Organismen wieder freilassen kann. Und dieser Prozentsatz wird mit nach Hause genommen in Alkohol und zu Hause dann am Binokular, in der Stereolupe bestimmt. Und dann gibt man die Daten eben in ein bestimmtes Programm ein und bekommt dann eine Auswertung bestimmte Indizes, Saprobienindex, zum Beispiel der für die organische Belastung indiziert und verschiedene andere Indizes, die dann eben die Bewertung ergeben. Mhm. Also auch zum Beispiel Ernährungstyp, also diese Kleintiere ernähren sich natürlich wie Landinsekten auch auf unterschiedliche Weise. Es gibt welche, die filtrieren feine Partikel aus der fließenden Welle. Es gibt welche, die fressen überwiegend organischen Schlamm. Es gibt welche, die leben im Sand oder also ja, sie filtrieren dann in ihrer Sandröhre. Wasser, gibt Räuber und diese, also solche Sachen kann man alles anhand der Tiere eben bestimmen oder kann man zum Beispiel auch einen Ernährungstypenindex berechnen und kann dann auch sagen, das sind hier viel Schlammbewohner, es sind viel Filtrierer, das heißt, hier ist eine relativ große Belastung durch Weinsediment, eventuell unterhalb von dem Regenüberlaufbecken zum Beispiel, während in den natürlichen Gewässern überwiegend Falllaubzersetzer leben. Also da natürlich Fließgewässer stehen normalerweise auch Bäume, bevorzugt Erlen erstmal in der ersten Reihe. Und das ist Falllaub, da überleben ein Großteil dieser Falllaubzersetzerpoll, die einen großen Teil der Lebensgemeinschaft dann bilden, in einem recht naturnahen Gewässer. Und Weidegänger, die zum Beispiel Kieselalgen von den Steinen abknabbern, das ist der Hauptanteil in einem gesunden Gewässer und je nachdem, wie stark die Belastung ist, verschiebt sich das dann. Und solche Indizes werden halt berechnet und man schaut sie sich an und versucht das dann zu interpretieren.
Also jetzt habe ich nochmal eine Frage, also ne, um die Leute nochmal, die davon jetzt gar keine Ahnung haben, mal mitzunehmen. Ne? Nehmen wir mal an, meine wasserrechtliche Einleiterlaubnis von meinem Regenrückhaltebecken oder von meinem Einlauf, ne, ins Gewässer, die ist abgelaufen. Jetzt beantrage ich die wieder neu. Was passiert dann? Ich beantrage die jetzt als Betreiber der Niederschlagsentwässerung und gehe dann zu wem? Nehmen Sie uns mal mit beim Prozess. Oder nehmen uns mal mit beim Prozess.
Normalerweise, also in Baden-Württemberg zumindest, geht man zur unteren Wasserbehörde. Das ist im Landratsamt in der Regel. Sagt dann, oder vielleicht melden die sich auch schon vorher, weil sie sagen, hallo Leute, eure wasserrechtliche Erlaubnis läuft aus. Und dann sagen die, ihr braucht seit in jüngerer Zeit, ihr braucht eben so eine emissionsseitige Betrachtung des Gewässers. Und ja, und dann geht seinen Gang eigentlich los. Ne? Also da muss die Gemeinde oder der Ingenieur, der eben schon tätig ist für die Gemeinde, bei uns nachfragen. Ne? Wobei da jetzt nochmal seit Ende 2025 nochmal einen weiteren Leitfaden gibt für die Mischwassereinleitungen. Und da explizit drinsteht, dass man also nicht solche einzelnen Rück betrachten soll, sondern dass man eigentlich immer das Gesamtsystem betrachten sollte. Also im Finalfall war das bisher auch schon so. Also praktisch alle Einleitungen, die letztendlich auf eine Kläranlage gehen, dass man die im Gesamtsystem betrachtet und dann halt auch die entsprechenden Gewässer im Gesamtsystem betrachtet. Im Gesamtsystem bewertet von Ingenieurseite und halt auch dann entsprechend versucht, die Schmutzfracht so zu leiten, dass möglichst viel auf die Kläranlage geht. Und natürlich möglichst wenig ins Gewässer. Das ist jetzt eigentlich so, was früher manchmal so war, dass es hieß, naja, unser Ortsteil A hängt, hat andere Einleitererlaubnis und andere Ablaufzeiten wie Ortsteil B. Und dann wurde das unterschiedlich untersucht, unterschiedlich bewertet. Ne? Und da ist es jetzt auf jeden Fall auch notwendig, dass man da so immer ein Gesamtkonzept erstellt und eben das gesamte System betrachtet.
Also es ist dann wirklich die untere Wasserbehörde und ab wann kommt denn die Naturschutzbehörde ins Spiel? Weil ich habe das jetzt irgendwie, ich nehme mal mein also ich bin jetzt gerade erstaunt, ne, dass wir so tief in die Biologie gehen, ne? Also welche Mikroorganismen leben jetzt in dem Gewässer, ne? Das war ja deine Ausführung gerade. Und ich habe jetzt eigentlich plakativ eigentlich gedacht an CSB, an irgendwelchen, ich sag mal, Stoffen, die eingeleitet werden, ne? Und deswegen war ich gerade so erstaunt, weil das ja irgendwie alles schon gar nicht mehr so aus meinem Kopf heraus in den Wasserbehördenteil fällt, sondern schon eher so in den Naturschutzteil.
Nee, also die Naturschutzbehörde kommt ins Spiel, wenn ich ein FFH-Gebiet habe, dann muss ich eventuell einen Fachbeitrag, eine FFH-Vorprüfung machen. Oder eine FFH, also, ne, wenn es ein FFH-Gebiet ist, wenn es ein Naturschutzgebiet ist, kommt das Regierungspräsidium ins Spiel. Ne? Aber die eigentliche wasserrechtliche Erlaubnis kommt von der unteren Wasserbehörde.
Das ist richtig,
Und wie gesagt, von der Emissionsseite geht es schon um CSB und Ammonium und von der emissionsseitigen Betrachtung. Die ist ja dann auch notwendig für die wasserrechtliche Erlaubnis. Aber von unserer Seite, wie gesagt, wir machen Chemie schon mit, aber es sind immer nur Stichproben. Ne? Also, im Ablauf der Kläranlage habe ich schon relativ vergleichsweise konstante Werte, die je nach bei Regen ein bisschen höher oder ein bisschen anders sind, aber manches wird verdünnt bei Regen. Aber aus dem Regenüberlaufbecken habe ich ja jedes Mal andere Werte. Ne? Also wenn ein Regenüberlaufbecken anspringt, dann habe ich in der ersten Viertelstunde extrem hohe Werte. Eine halbe Stunde später ist es vielleicht schon leer oder es proppelt noch vor sich hin oder, ne? Oder es kommt nur noch Regenwasser mit. Und das chemisch zu erfassen, wäre eben ein großer Aufwand. Ne? Also Sie können, es gibt Probennehmer, relativ einfach konstruiert vom Kollegen Fürst, die man rausstellen kann. Die laufen dann voll und man geht danach raus und holt sie. Dann hat man schon das Ereignis mit erfasst. Aber das nächste Ereignis sieht wieder anders aus. Ne? Also die Chemie bringt Ihnen eine Stichprobe. Ich kann natürlich sagen, der WSB5 ist auf 30 hoch und er darf nur 3 im Gewässer sein im Mittelwert. Und wenn er bei jedem Regenereignis auf 30 hochgeht, ist es irgendwann zu viel. Aber wie gesagt, die Biologie ist ja ein Langzeitindikator. Hm? Also die Biologie zeigt mir über, wenn die Tiere da sind, die eben jahrelang als Larve im Gewässer leben, dann ist klar, da passiert wenig. Und wenn ich nur Arten habe, die sich 6-8 Mal im Jahr fortpflanzen, vermehren, die also sehr kurze Lebenszyklen haben, dann ist klar, dass da ständig was passiert. Und wenn das dazu noch nur Schlammbewohner sind, dann weiß ich, dass ja immer nur Feinschlamm sich absetzt. Ne? Oder dass ständig hydraulische Ereignisse sind, hydraulische Belastungen sind, dass eben dann auch bestimmte Arten fehlen. Ne? Vielleicht müsst ihr mal mit rausgehen. Ich habe ja schon öfters Menschen mitgenommen, die dann relativ erstaunt waren.
Was also die so Idee, das Ding nehmen wir gerne an, dann nehme ich aber meine Kids mit, weil ich war in Nagold mal auf der Kläranlage mit und die haben mal so einen Saprobien-Index mal gemacht. Das ist ja Makrozoobenthos, ne? Ist das richtig?
Ja,
Makro sind ja die großen Viecher. Ne?
Ja.
Und dann, da ist quasi, man nimmt eine Becherlupe, war das, eine Wasserprobe aus dem Fluss vor und nach der Kläranlage. Und dann vergleicht man, welche Viecher da, also ich sag mal Viecher, welche sichtbaren Viecher da drin sind. Und dann sieht man, bestimmte Tierchen zeigen einen guten Wasserindex an und bestimmte Tierchen zeigen einen schlechten Wasserindex an, oder?
Genau. Das war vor 5 Jahren und das lag der offenen auf der Kläranlage Nagold, glaube ich. Kann das sein?
Warst du da dabei?
4, 5 Jahre. Nee, aber der Herr. Jetzt fällt mir gerade der Name nicht mehr ein.
Okay. Hasenmeier.
Hatte damals. Genau.
Ja, der Peter.
Er hatte damals gefragt, ob wir mitmachen, also ob wir vom Büro, wenn wir die Nagold mehrmals untersucht haben, ob wir mitmachen und praktisch halt als zur Unterstützung dazukommen könnten, aber es hat zeitlich nicht hingehauen. Ne?
Nee, da waren meine Kids dabei, die haben mit Becherlupe dann das analysiert und untersucht und waren mega begeistert. Und wenn das nehme ich gerne an, also ich frage meine Kids mal, aber das macht ihr dann mit Warthose und geht dann durchs Gewässer und nehmt verschiedene Proben oder wie läuft das dann ab?
Also dieses, was man da bei Nagold gemacht hat, war wahrscheinlich nur eben der Saprobien-Index.
Ja, genau.
Das System ist weit über 100 Jahre alt von Colbitz und Marsen, also einfach zu gucken, zu sehen, bestimmte Tiere brauchen mehr Sauerstoff, andere brauchen weniger Sauerstoff. Mhm. Und wenn ich eine organische Belastung im Gewässer habe, sinkt der Sauerstoff. Und deshalb habe ich dann Arten, die mit wenig Sauerstoff zurechtkommen. Und wenn die organische Belastung gering ist, habe ich höhere Sauerstoffwerte und damit Arten, die eben sauerstoffbedürftiger sind. Ne? Und so geht es mit allen anderen Indizes genauso. Ne? Und wir gehen also im Herbst wieder raus, in der Regel normalerweise im Frühling. Für die Wasserrahmenrichtlinie wird im Frühjahr, Frühsommer untersucht. Im Herbst wird er so im Abwasserbereich untersucht und dann sind wir draußen mit der Warthose und keschern und laufen halt ein Stück im Fluss entlang und nehmen habitatbezogen, also man schaut, wie sind die Strukturen im Gewässer, habe ich viele Kiesbereiche, Steinbereiche und dergleichen und versuche dann prozentual circa 1 Quadratmeter in kleine Flächen abzusammeln, entsprechend dieser Strukturen im Gewässer. Und wie gesagt, dann werden die zum Teil draußen aussortiert, zum Teil freigelassen und zum Teil halt dann eben konserviert und mit nach Hause ins Labor.
Also wenn du mal in der Nähe von Nagold hier unterwegs bist, dann sag Bescheid. Dann komm ich mal raus. Ich wohne in Mötzingen. Ich weiß nicht, ob du Mötzingen was sagt. Das ist bei Nagold, Nachbarort von Nagold.
Ja, liegt es noch an der Nagold oder ist es oben am
das Berg? Ist oben auf dem Berg hoch.
Ich glaube, da fährt man immer drüber, wenn man von der B294 kommt, kann das sein? Mhm.
Genau.
Dass man dran vor, oder, okay. Ich glaube, da waren wir auch mal, ne? Also, Nagold ist momentan doch, Karl, im Bereich Pforzheim sind wir im Herbst unterwegs. Also, man müsste halt ein Stückchen Fluss
abfahren. Das ist ja nicht das Problem, das ist ja auch nicht so weit. Da kann man, aber wir können den Saprobien-Index auf jeden Fall für euch wieder übernehmen, das ist kein Problem. Das Wort habe ich mir schon gemerkt und das fanden die Kids mega toll. Die haben bestimmt 10 Mal dann nachgeholt die Wasserprobe und haben dann geguckt, was ist da alles drin und das fanden die mega cool.
Also wir machen es natürlich ein bisschen tiefergehend.
Na ja, klar.
Aber dieses System an sich ist wirklich einfach. Tabellen, nenne ich jetzt mal, also kleine oder Bilder, kann man sagen, Abbildungen, wo man schon dann erkennen kann, das ist Güte 1, 2, 3, 4, 5, kann man relativ schnell zuordnen. Eben die Steinfliegen sind dann halt bei 1 und 2 und die unten sind nur die Würmer. Und das Tolle ist, dass ich das mit Kindern immer viel machen kann. Ne? Also wir machen immer mal wieder Exkursionen mit Kindern und da ist immer Begeisterung da eigentlich, weil die das nicht erwarten. Ne? Also Wasser an sich ist immer toll für Kinder. Muss man ein bisschen immer aufpassen, dass keiner verloren geht. Aber ansonsten, das ist fasziniert Kinder immer. Ne? Klar.
Ich kenne den Saprobien-Index.
beim mikroskopischen Bild von der Kläranlage, ne? Da wird er bei einigen Laboren auch immer mit ausgewiesen. Da kenne ich den her.
Ja. Von Mikro, man kann natürlich auch, also du kannst auch aus Mikro, die Mikrosabropien, ne? Die kann man also auch anhand der einzelner Produktion irgendwelchen Amöben und sonstigen kann man natürlich auch den Sabropien-Index bestimmen.
Du sagtest ja eben gerade, es verwundert mich, ich denke gerade, ich komme ja aus MV und lebe hier auch und ich bin der Meinung, dass wir in den Gewässern, weil du ja sagtest, okay, das ist immer ein guter Indikator und auch wenn man so ein Gutachten erstellt und sich die Lebewesen anguckt, für eine Langzeitmessung, so will ich es mal sagen, ne, was mit dem Gewässer passiert oder was damit nicht passiert. Und ich weiß aber, ich bin der Meinung, dass wir hier Messstellen implementiert haben, die schon über Jahre lang messen und halt auch bestimmte Werte aufzeichnen.
Chemie, schon, das schon. Auch, oder was heißt Biologie? Also, im Bereich Wasser, also, nee, also, fangen wir anders an. Also, zumindest hier, also, ich denke in ganz Deutschland, aber auf jeden Fall nicht in Baden-Württemberg, ging das schon in den 70er, 80er Jahren los, dass man sowohl die wirbellosen Tiere, also Saprosorbentos, als untersucht hat an mehreren Stellen, als auch schon bestimmte Probestellen für Chemie. Probestellen eingerichtet hat. Es gibt auch Dauermessstellen am Rhein und Neckar, aber diese kleineren Gewässer werden bei uns einmal im Monat, da fährt halt einmal im Monat die Landesanstalt für Umwelt raus und holt Proben und die werden dann eben im Labor analysiert. Und seit Wasserrahmenrichtlinie, also seit das eben die Wasserkörper untersucht werden, seit 2015, gibt es dann eigentlich an jedem Ende eines Wasserkörpers immer eine Chemiemessstelle, die auf diese Art und Weise untersucht wird, also einmal im Monat beprobt. Und je nachdem, wie die Belastung im Wasserkörper ist, werden verschiedene Parameter analysiert. Ne? Aber wie gesagt, es gibt dann schon ein Bild. Also insgesamt habe ich dann 12 bis 13 Untersuchungen im Jahr oder Proben pro Jahr, wo dann eben auch der Mittelwert ausgerechnet wird. Es gibt ein Bild, das geht auch in die Bewertung ein. Aber es ist ja nur, es ist eben deshalb auch nur als begleitender Parameter bezeichnet, ne? Weil es eben immer nur eine Stichprobe ist. Ne? Spurenstoffe, die flussgebietsspezifischen Spurenstoffe zum Beispiel, die werden auch als Bewertung mit herangezogen. Aber die ganzen Nährstoffparameter sind begleitende Parameter, die dann so begleitend mit bewertet werden. Aber die Hauptkomponenten sind immer die Biologie der Bewertung. Also auch für die Wasserlinie. Okay.
Ja, also BSB und CSB und sowas, das wird weniger betrachtet dann Tatsache.
Wird schon in der Chemie untersucht, aber ist halt, ist nur ein begleitender Parameter. CSB gar nicht, ist gar kein, wird nach Wasserrahmenrichtlinie gar nicht bewertet, wenn dann der BSB5. Weil das eben die biologisch abbaubaren sind, ne, die chemisch abbaubaren, die haben ja, die laufen halt durch, ne, draußen in der Lebensgemeinschaft.
Ja, also das sind quasi diese drei Parameter, Mikro, Makro, Zubentos und das Pflanzen macht ja aber auch was, ne?
Ja, also das Mikro machen wir nicht, also wir machen Makrozubentos, wir machen Wasserpflanzen und Aufwuchsalgen, nicht alle Parameter selbst, sondern mit Kollegen zusammen und eben Fische auch mit Kollegen zusammen, also mit Partnerbüros zusammen. Ne? Das sind die drei Komponenten, also Makrozubentos, Makrophyten und Phytobentos heißt es dann, zu Deutsch höhere Wasserpflanzen und Aufwuchsalgen und die Fische. Das ist die Biologie. So, und Chemie, Proben für die Chemie nehmen wir auch, machen aber keine eigene Analytik. Wir geben es an ein zertifiziertes Labor und lassen dort die Analytik machen und bewerten dann die Ergebnisse und stellen sie natürlich mit dar. Ne? Das ist schon, aber das ist eben begleiten. Ne? Das ist eine Interpretationshilfe.
Also es studiert halt Biologie und dann gibt es am Ende von euch einen Auswertungsgutachten, wo ihr dann sagt, okay, was könnte noch verbessert werden, was erkennt ihr aus der Biologie? Wie spielt jetzt dann die Spurenstoffanalytik damit rein? Ist das eine zusätzliche Analytik jetzt der letzten Jahre oder weil meine Frage ist ja immer, wie monitort man das? Also ist klar, es gibt jetzt auch die Analytik im Labor, aber sieht man da an den Pflanzen auch irgendwas von den Spurenstoffen? Erkennt ihr da was im Gewässer?
Wir haben das Problem, dass, also gesagt, bin ja schon einige Jahre dabei, dass seit den 80er Jahren die Kläranlagen deutlich ausgebaut wurden, verbessert wurden und dadurch eigentlich auch diese, zumindest mein Hauptbereich des Macro Sorbentos, immer besser wurde. Also bis ins Jahr 2000 ungefähr, ist man oft rausgestanden und hat gesagt, dieses Tier habe ich noch nie im Gewässer gesehen. Das kenne ich aus der Literatur. Sehe ich erstmal, ne? Also es gab dann immer, es war wirklich so, dass man immer mehr Arten, die früher häufig waren, wieder gefunden hat. Und so ab 2000 kippte das wieder runter. Und zwar ist es inzwischen eher so, dass oft auch Arten fehlen, die eigentlich früher häufig waren. Eben diese sogenannten Fischnährtiere, zum Beispiel Flohkrebse. Die waren früher in Mengen, wenn man so ein Pflasterpflanzenpolster rausgezogen hat, waren da 1000 auf dem Quadratmeter. Das heißt, gute Nahrung für Fische und Wasseramseln und dergleichen. Und solche Arten fehlen zum Teil inzwischen. Also es gibt welche Flüsse, da habe ich fast keine Flohkrebse mehr. Und das sind eigentlich Zeichen dafür, dass irgendwelche Spurenstoffbelastungen sind, dass irgendwelche toxischen Belastungen sind, auf die bestimmte Arten eher reagieren als früher auf die organische Belastung. Also es kann sein, dass ich irgendwelche seltenen Libellenarten vorfinde, die früher fast gar nicht mehr vorhanden waren, aber die eigentliche Masse an Tieren fehlt. Und das ist sicherlich ein Grund der Spurenstoffbelastungen, weil sonst hat man bisher natürlich nicht nur aus den Kläranlagen, auch natürlich Belastungen, toxische Belastungen aus der Landwirtschaft, Einträge über die landwirtschaftlichen Flächen und dergleichen, Pestizide, Insektizide natürlich vor allem. Ja.
Hast du schon eine, ich sag mal, eine Befürchtung oder eine Mutmaßung? Wir haben ja immer mehr diese Gespräche über PFAS. Und PFAS im Gewässer. Welche biologischen Tierchen siedeln sich dadurch an? Oder werden ausgeprägter? Kann man noch nicht sagen, okay.
Ich weiß nicht, ob da müsste man tatsächlich, wenn ich umfangreiche, ich denke, Laboruntersuchungen machen, ne? Einzelne Arten und dann halt entsprechend mit entsprechenden Konzentrationen belasten, also praktisch so Letaltests machen, ne? Ich weiß nicht, wie weit es das schon gibt, ob wirklich ein Labor da dran ist, das zu machen. Also im Prinzip haben wir in den Gewässern das Gleiche, was wir an Land haben, an Land Insektensterben, was man ja inzwischen vielerorts beobachtet oder selber beobachten kann draußen, dass es auch immer weniger Vögel gibt, weil die Nährtiere
fehlen. Also muss ich mal kurz einhaken, Ulrike, ne? Mit dem Insektensterben, das merke ich eigentlich beim Autofahren am meisten, ne? Also früher hat man ja die ganze Scheibe voll gehabt mit Insekten. Ja. Und heute auf der Autobahn, ich fülle fast nie dieses Wischwasser nach, ne? Also ja. Ist mir mega aufgefallen. Und dann ist es mir aber mega aufgefallen auch, dass jetzt nach Corona, wo man wieder weniger Flugverkehr und Verkehr allgemein hat, war wieder mehr Insekten und jetzt ist das wieder weniger geworden. Also schon ein bisschen krass auffällig gewesen, fand ich jetzt so in dieser Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das auch festgestellt habt im Gewässer oder so, dass man damit
also gemerkt. Wenn man mehr draußen ist oder vielleicht auch mal seinen eigenen Garten öfters beobachtet, merkt man es auch an den Vögeln, weil eben die Insekten fehlen als Nahrung für die Vögel. Und im Gewässer habe ich das Gleiche, nur ich nenne es da Gliedertiersterben, weil ich eben nicht nur die Insektenlarven habe, sondern eben genau zum Beispiel diese kleinen Flohkrebse, die eben auch, also die sind eben, also die können auch, sind keine Insekten, sind ja Gliedertiere, also Insekten und diese Krebsartigen gehören zu den Gliedertieren, also eigentlich ein Gliedertiersterben, das beobachten wir in Gewässern genauso und damit fallen natürlich auch bestimmte Arten an Fischen, also wenn man mit anderen spricht, sagen die auch, ihnen fehlen viele, zumindest diese nicht in der Artenzahl, aber die Individuenzahlen fehlen inzwischen in den Gewässern. Ne? Dass sie sagen, wir haben deutlich weniger Bachforellen. Früher standen immer 20 Bachforellen da. Jetzt steht noch eine da an meiner Lieblingsangelstelle. Solche Sachen beobachtet man im Gewässer auch. Ne? Das ist, denke ich, eher auf diese ganzen toxischen Belastungen zurückzuführen. Mhm. Dass da eben die Nahrung für die Fischnährtiere fehlen, auch für die Fische. Ne?
Aber jetzt sag ich dir mal, ich hab letzte Woche gerade eine Diskussion darüber geführt, ne? Weil wo waren die meisten und größten Fische immer zu fangen? Ehemalig, also vor 20 Jahren, vor 10 oder? Jahren. Genau, im Auslauf der Kläranlage. Und jetzt, wo die Reinigungs-, so war, ohne Witz, ne? So war letzte Woche ein Gespräch, und jetzt, wo die Reinigungsleistungen immer besser werden, werden die Fische kleiner, da werden weniger Fische im Auslauf der Kläranlage festgestellt werden, So, ne, das war eine Beurteilung eines Kläranlagenmeisters.
Ja, man hört das immer bei uns im Bodensee, dass man zu wenig Eileiter hat, die Fische zu klein sind. Ist da was dran, Ulrike, oder?
Also die Fälschchen sind halt auch am Bodensee zurückgegangen, weil eben das Plankton, das die fressen, fehlt, ne? Weil eben die Belastung geringer wird, ne? Aber dafür ist der Bodensee sauberer. Und halb Baden-Württemberg trinkt das Wasser aus dem Bodensee.
Wir auch. Also wir kriegen auch Hälfte unseres Trinkwassers vom Bodensee.
Daher sollte man halt versuchen, das Wasser möglichst sauber zu halten. Genauso. Es wird auf uns, auch in den Gewässern, das wird auf uns zurückschlagen. Ne? Also der Kontakt von Fließgewässer zum Grundwasser ist da. Ab Köln, ich sage immer, ab Köln trinkt man Rheinwasser eigentlich. Zwar Uferfiltrat, aber Rheinwasser. Ne? Ich glaube, inzwischen hängen 20 Millionen. Egal, ich will jetzt keine Zahl nennen. Also inzwischen trinken sehr viele Menschen eigentlich im Prinzip Rheinwasser, ne? Und das muss alles gereinigt werden, ne? Also, es läuft irgendwo rein, das kommt aus den Kläranlagen, das kommt aus den landwirtschaftlichen Flächen, Straßenabläufe, unsere Reifenabriebe, läuft alles in die Gewässer und, letztendlich trinken die Menschen das ja auch wieder in irgendeiner Form gereinigt, ne? Also, es wird noch immense Kosten auf uns zukommen, unabhängig.
Kommt alles wieder bei uns an.
Unabhängig von der Gewässerökologie, die mir am Herzen liegt, wird es auch bei den Menschen wieder ankommen.
Was sagst du denn zu Quaggermuschel?
Die ist nicht die einzige.
Ist das eigentlich ein Anzeiger für sauberes oder für dreckiges Wasser?
Es ist zumindest der
ist ja nicht. Weil wir gerade beim Bodensee waren.
Da sehe ich es auch im ganzen Rhein hier zum Teil schon stark. Also auch diese ganzen Rhein schon, aber auch in den Rhein-Seitengewässern haben wir die in Mengen. Es ist nicht die einzige Neozoe, also den ganzen Rhein entlang haben wir ja inzwischen, ich würde schätzen, 90% der Individuen sind nur noch Neozoen. Ne? Also es fängt bei der Quarkgruppe
an. Neue Viecher, die nicht dahin gehören.
Neue Viecher, die von irgendwo einwandern, die nicht selbst eingewandert sind, sagen wir halt über die von Süden her, weil sich das Klima ändert, sondern die tatsächlich durch Menschen, durch die Rhein-Main-Donau-Kanal, durch die Schifffahrt, durch Bilgenwasser und dergleichen hier verbreitet sind. Und also ist die Quaggermuschel eigentlich nur eine davon. Natürlich macht sie da in den Wasserleitungen Probleme am Bodensee. Aber insgesamt denke ich, sie stören halt die ganzen Ökosysteme. Die Quaggermuschel reinigt natürlich das Wasser, die filtert. Muscheln sind wichtige Filtrierer, die das Wasser reinigen können auch, ne, eine Unmenge an Wasser durchlaufen lassen durch ihren Körper und filtern. Da wo die sind, kommen natürlich keine einheimischen Muscheln mehr vor. Und genauso haben wir inzwischen, glaube ich, 4 Grundelarten, die eigentlich alles fressen, was ihnen in den Weg kommt. Wir haben den Kalikokrebs, der so ziemlich alles frisst. Also hier gerade an der Rheinschiene hoch, ne? Inzwischen auch in den Seitengewässern. In vielen Gewässern, wo man denkt, sie haben doch gar keinen Kontakt nach unten, kommen diese ganzen Neozoen inzwischen vor. Ne? Und sie erfüllen auch ihre Aufgabe im Ökosystem, klar, aber sie dort, wo die sind, fehlen natürlich die einheimischen Arten, die eigentlich diese Funktion erfüllen sollten, die essen.
Wir sind kurz vorm Ende, Klaus. Ne? Ich habe noch ein paar Fragen vorbereitet.
Also es war wieder mega interessant, wir haben schon wieder viel gelernt. Ich nehme die, Ulrike, bevor wir nachher Schluss machen, ich übernehme die Einladung an, wenn du weißt, dass du mal wieder Gewässer mit der Warthose durchlaufst, sag mir gern Bescheid. Vielleicht finden wir mal einen Termin, da komme ich gerne mit meinen Kids mal vorbei und mache das mit aus, weil das bestimmt interessant ist. Und die kommen da bestimmt auch raus. Dann kommen sie mal vom Handy weg.
Ja, also wir sind ja meist werktags unterwegs. Ferienzeit hat am besten dann oder nachmittags wahrscheinlich. Ne?
Genau.
Sind die schon in der Schule?
Lisa, ja, Max noch nicht. Nächstes Jahr wieder. Aber gerne. Das kriegen wir schon irgendwie hin. In der Ferienzeit wäre besser, ja.
Demnächst vielleicht in Wildbad. Das weiß ich noch nicht genau. Da kommt ein bisschen außerhalb der Zeit eventuell was auf. Okay.
Jetzt habe ich noch 3 kurze, knappe Fragen, Ulrike, an dich. Welche 3 Dinge aus unserem Alltag würdest du sofort weglassen, wenn es um den Schutz unserer Gewässer geht? Um die Eingangsfrage, ne? Mit Cola Zero mal wieder aufzunehmen.
Ja, tatsächlich vielleicht auch Reduktion sämtlicher versuchen, sämtliche Medikamente zu reduzieren, so gut es geht. Verzicht aufs Auto ab und zu wäre auch gut. Reifenabrieb und dergleichen. Ansonsten auch gucken, wie viel Wasser man selbst verbraucht. Ne? Muss ich täglich duschen? Reicht's auch, wenn ich mal kurz mich abwasche? Der berühmte Waschlappen von unserem früheren Ministerpräsident Baden-Württemberg, der gesagt hat, man kann sich auch mit dem Waschlappen waschen, wie früher. Das sind so Sachen, die man versuchen sollte zu machen. Ne? Selbst Wasser reduzieren, dass man nicht einfach zu viel Wasser, eigentlich sauberes Wasser zur Kläranlage leitet. Ne? Genau. Und ich habe schon oft mit Ärzten diskutiert, die wissen alle nicht, dass ein Großteil der Medikamente wieder ausgeschieden werden. Wenn ich zum Arzt sage, man kingelt, ein Großteil, die wirken im Körper und ein Großteil dieser Medikamente werden unverändert wieder ausgeschieden. Das wissen viele Mediziner nicht. Ne? Da vielleicht mal ein bisschen mehr. Dass man eben auch sagt, okay, was muss ich verschreiben? Ja. Muss ich verschreiben? Und zwar so, dass es natürlich wirkt bei den Menschen, klar, aber nicht unnötig viel verwendet wird. Ne?
Noch eine Frage. Wenn Kläranlagen, ich mach's mal ein bisschen plakativer, ihre Reinigungsleistung nochmals um 50% steigern, ohne Spurenstoffelimination, nehmen wir das mal raus, weil wir da noch keine Erfahrung für haben. Was denkst du, wie stark würden wir das im Gewässer merken?
Ich glaube, das ist, also für die normalen Stoffe, für die Stickstoff- und Phosphorstoffe ist, glaube ich, 50% Steigerung bei den meisten der Anlagen nicht mehr möglich. Also in dem Bereich arbeiten die schon alle sehr gut. Also das ist nicht das Problem. Das Problem sind wirklich die Spurenstoffe, die so durchlaufen. Also wenn, dann müsste man in noch viel mehr Kläranlagen für die Reinigungsstufe bauen. Und das sind halt Kosten, klar, kostet viel, muss man kommunizieren. Abwassergebühren müssen ja rentieren, oder Abwasserkosten müssen rentierlich sein, also muss man eigentlich umlegen können, aber es ist natürlich schwierig, das Bevölkerung immer klar zu machen. Ich habe immer das Beispiel aus der Schweiz, da hat man vor Jahren, ist ja eben Volksbefragung beliebt, oder Mittel in der Schweiz, gefragt, wenn jeder Bürger, ich glaube es waren 40 Franken, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich müsste nochmal nachschauen, im Jahr mehr zahlen müsste, könnten wir dann, oder vielleicht waren es 80 Franken, weiß nicht mehr genau, also ich glaube auf jeden Fall unter 100 Franken, damit könnte man die 40 größten Kläranlagen in der Schweiz mit Spurenstoffelimination ausbauen. Die Erfolgsentscheidung war, ja, machen wir. Und ich denke, wenn man das hier in Deutschland auch mehr kommunizieren würde, Leute, wenn ihr pro Gemeinde, pro Stadt ein bisschen mehr zahlt, können wir eine vierte Reinigungsstufe bauen. Damit ist das Wasser besser und langfristig Sinne auch für die Menschen besser. Wenn man das so offen kommunizieren würde, wären vielleicht viele auch bereit, ein bisschen mehr Abwassergebühr zu zahlen.
Mhm. Ja, es gab
ist leichter durchzusetzen.
Kennst du das eigentlich? Ich war ja letzte Woche auf der Landesverbandstagung von der DWA Nordost hier und da gab es dann auch so den Punkt, den hat Professor Trenkner an der Stelle mal, Shoutout raus, von der Uni Rostock vorgetragen. Es gab so ein A Priora-Projekt. Das ging um die Risikobewertung von Gewässern gegenüber Arzneimitteleinleitungen, ne, von Kläranlagen. Ja. Kennst du das? Gibt's da, also ist das schon, es erfolgt ja auch gerade, glaube ich. Ja?
Nee, also ich, das hier speziell kenne ich nicht, es gab ja schon mehrere Untersuchungen dazu, ja, okay.
Mhm. Würde ich auch, es gibt ja jetzt gerade auch im Zuge der KAL diese Risikogebietsbeurteilung. Also welche Auswirkungen haben letztendlich wirklich diese Spurenstoffe für die Gewässer, ne? Und welche Kläranlagen sind letztendlich, oder beziehungsweise welche Gewässer sind Risikogebiete, ne? Zur weiteren Einleitung von Spurenstoffen. Und darin wird ja dann nachher auch beschlossen und beurteilt, welche Kläranlagen zu welchem Zeitpunkt die vierte Reinigungsstufe errichten müssen. Um es vielleicht nochmal abzurunden, ne? Ich habe trotzdem, eine Frage habe ich mal noch, und zwar die andere Frage, was denkst du, welcher Punkt im Bereich Gewässerqualität und auch Ökologie wird in der Öffentlichkeit häufig falsch verstanden, wo du Aufklärungsarbeit dir wünschst oder jetzt auch machen kannst?
Das ist eine schwierige Frage. Viele wissen nicht, dass tatsächlich eben, zumindest bei uns, bei euch in Norddeutschland ist es nicht ganz so, bei uns hier im südlichen Bereich, Baden-Württemberg und Bayern, sehr viel aus diesen Regenwald, also aus den eigenen Abwasserkanälen eben bei Regenereignissen, da wir Mischkanalisation haben, in die Gewässer laufen. Das wissen viele Menschen nicht. Ne? Das ist vielen Menschen hier nicht klar. Und das ist egal, was sie da keine Ahnung, ihren Mülleimer ausputzen und da in den Gulli schütten, dass sie dann entweder haben sie Trennkanalisation und wissen es nicht, dass es direkt ins Gewässer läuft, oder sie wissen auch nicht, dass es über die Mischkanalisation eben bei Regen eigentlich auch alles ins Gewässer geht. Also da ist, glaube ich, vieles unbekannt bei den Menschen.
Mhm. Ja, das ist noch ein guter Punkt. Na, als ich in die Branche gekommen bin, oder als ich noch gar nicht in der Branche war, dachte ich immer, das Trinkwasser wird gewonnen vom Kläranlagenauslauf. Mhm. Ne, vielleicht kennst du das doch. Ja, Mahlzeit, du trinkst gerade. Ja, aber ja, genau. Aber das ist natürlich auch ein guter Punkt, ja. Ja, Ulrike, hast du sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
Am Anfang hast du gesagt, der Klaus hat, glaube ich, gesagt, dass es so interessant ist mit dem Abwasser alles. Ne? Mhm. Also ich versuche immer Dame zu machen, wenn ich junge Leute treffe, junge Menschen. Also das sind dann bevorzugt, muss ich sagen, eigentlich eher junge Männer als Frauen, die eigentlich, wo man das Gefühl hat, sie sind selbstständig oder ich empfehle immer dass sie einen Realschulabschluss haben oder so und nicht studieren wollen oder können, da empfehle ich eigentlich schon immer diese Ausbildung in den Abwasserbereich zu gehen. Ne? Also ich glaube, das ist ein zukunftsfähiger Beruf, wichtiger Beruf. Ne? Und meistens rümpfen sie dann erstmal die Nase und sagen, weiß ich nicht so richtig, und dann versuche ich es denen zu erklären, dass es nicht stinkt, wenn sie gut arbeiten auf ihrer Kläranlage. Und dass es eigentlich auch das ein toller Beruf ist, weil man dort relativ eigenständig arbeiten kann. Ne? Wenn man so physikalisch, naturwissenschaftlich interessiert ist, mathematisch interessiert ist, bisschen Technik. Aber das hat, ich glaube, Klaus hat es am Anfang gesagt, dass das Abwasser faszinierend sei. Ne? Das versuche immer zu gucken, dass so junge Menschen vielleicht tatsächlich so in diese Ausbildungsschiene gehen, weil das wird natürlich, wenn man in die Tageszeitung schaut, werden ständig Leute für die Kläranlagen gesucht, ne? Mitarbeiter für die Kläranlagen.
Ja.
Und wie gesagt, das ist eigentlich so für jemanden, der gerne selbstständig arbeitet, eigentlich ein guter Job, meiner Meinung nach.
Und viele Babyboomer werden auch diese Branche jetzt verlassen in den nächsten Jahren. Also von daher, da ist das Potenzial hoch, ne, einen sicheren Arbeitsplatz auch zu haben und einen auch, der Spaß macht und wirklich auch nachhaltig ist, ne?
Ja.
In diesem Sinne, Ulrike, ganz, ganz vielen Dank, dass du mit dabei warst.
Bitte?
Hörst du mich noch?
Ja.
Ja. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Nein, das war's eigentlich. War Spaß gemacht, war nett mit euch. Haltet das Wasser sauber, mehr kann ich nicht sagen.
Richtig. Bis dahin.
Okay.
Bis dann. Ciao, Panterei. Ciao.
Ciao.